Wie können wir die Weltherrschaft des Fußballs zurückerobern, fragen sich die Funktionäre. Wie kommen wir wieder an die Spitze? Es gibt noch eine andere Mannschaft, die im Laufe der Geschichte vom Thron gestoßen wurde. Ich bitte mal um ein erstes, ums Weiterklicken. Ja, lauter Schafe, die übereinander herfallen. Immer wieder gibt es Streit, gibt es Auseinandersetzungen in Kirche und Gemeinden. Und natürlich haben wir im letzten Jahr als evangelische Kirche kräftig mitgefeiert beim Reformationsjubiläum. Aber dieses Datum 1517 ist auch der Beginn gewesen von einer zunehmenden Zersplitterung der christlichen Kirchen. Also um das Jahr 1500 gab es zwei christliche Kirchen. Es gab die orthodoxen Kirchen und es gab die katholische Kirche. Also eine Spaltung hat es schon mal gegeben um das Jahr 1000 und dann setzte sich das aber fort und man hat so den Eindruck, die Frequenz, die Häufigkeit von Trennungen und Spaltungen, die ist total nach oben gegangen. Um 1500 gab es zwei christliche Kirchen und um 1600 gab es schon vier christliche Kirchen und dann kann man fast sagen, ging es exponentiell weiter. Dann haben sich immer wieder neue Bewegungen, neue Kirchen gebildet und unsere Stadt Osnabrück, die steht auch ein wenig symbolisch für die Konflikte, die damit einhergingen. Wir nennen uns Friedensstadt Osnabrück, aber wir nennen uns deshalb Friedensstadt, weil hier ein Frieden geschlossen wurde und weil es vorher einen schweren Konflikt gab über 30 Jahre, den 30-jährigen Krieg. Da ging es nun nicht nur um das Gegeneinander der Konfessionen, aber es ging auch darum, es wurden schwere Konflikte, es wurden sogar Kriege ausgetragen um dieser Differenzen in Glaubensfragen willen. Und immer wieder, das haben wir alle mitbekommen, auch in unserer Generation, wenn wir uns Umschau halten, dann beobachten wir das, dass es manchmal schwere Differenzen gibt und dass unglaublich viele Kräfte der Kirche nach innen gebunden sind in Fragen von Klärung. Und dann gibt es immer wieder schmerzhafte Trennungen, Spaltungen. Es stimmt irgendwie nicht. In den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Die Einheit ist verloren gegangen. Es gab Zerfallserscheinungen und manchmal jeder gegen jeden. Und viele Menschen, viele Christen, viele Gläubige, viele Kirchenfunktionäre, viele Geistliche sind mit der Fehlersuche beschäftigt. Woran gewinnt das und wie können wir wieder Einfluss gewinnen in der Gesellschaft? Wir haben uns mit König David beschäftigt und dieser Begriff König, da geht es letztlich um die Frage von Einfluss. Und König David ist ein eindrückliches Beispiel dafür, dass das Volk Israel in einer bestimmten Situation der Geschichte einen starken Einfluss entfaltet hat, eine Regionalmacht wurde. Und in der Geschichte Israels hat sich das eingegraben. Auf der Flagge des heutigen Staates Israel ist der Davidsstern. David ist zu diesem Symbol geworden für Macht und auch für Stabilität und Einfluss. Und diese Fragen, Stabilität, Einfluss, auch Expansion, Wachstum, das beschäftigt Gemeinden, das beschäftigt Kirchen immer wieder. Also so in der frommen Szene ist das sogenannte Thema Leiterschaft, Menschenführung total angesagt. Das ist auch natürlich in der Wirtschaft, überall wo Leute Verantwortung übernehmen, Mitarbeiter führen, ist das ein Thema und gibt es haufenweise Bücher und Kurse und Referate zum Thema Menschenführung. Und bei dem Thema Menschenführung geht es eigentlich genau um diese Frage von Königtum, Ausübung von Herrschaft und zwar von einer gesunden Herrschaft. Als Gemeinde haben wir auch so ein Programm, an dem wir teilnehmen im Moment, das sogenannte K5-Leitertraining, machen wir über 3 Jahre, eine Reihe von Mitarbeitern nehmen daran teil. Und es geht dabei genau um diese Frage, wie können wir, ich sag's mal in dieser Sprache von Königtum, wie können wir gut regieren? Wie können wir in unserem kleinen Herrschaftsbereich da so ein Friedensreich aufbauen? Und wie können die Menschen, für die wir verantwortlich sind, ja in einer guten Atmosphäre unterwegs sein und arbeiten und dienen, in stabilen Verhältnissen, mit Klarheit, mit klaren Regeln, mit viel Freiheit auch, dass sich entfalten kann, was in einem Menschen steckt. Das ist letztlich das Ziel eines gesunden Königtums, dass sich das, was Gott in die Menschen, in eine Nation hineingelegt hat, dass das zur Blüte kommen kann, dass sich das entfalten kann, dass Wohlstand entsteht, aber eben nicht mit diesem langen Schatten von sozialem Gefälle, sondern möglichst breit ein Wohlstand entsteht in einer Gesellschaft, dass Recht und Ordnung da ist, dass Kultur, dass Wissenschaft, dass das so alles zur Blüte kommt. Und letztlich geht es auch bei diesem Thema Führung, Menschenführung in Gemeinde, geht es immer um diese Frage, wie kann das, was Gott in einen einzelnen Menschen, in einen einzelnen Mitarbeiter hineingelegt hat, wie kann sich das entfalten, wie kann das zur Blüte kommen, wie kann sich das zeigen, was für ein Klima, was für eine Atmosphäre muss in einer Gemeinde herrschen, damit das sich zeigen kann. Also, wir haben gerade als Christen, wir haben tatsächlich eine Berufung wie königliche Personen irgendwie unterwegs zu sein. Dafür gibt es im Neuen Testament einige Belege, einige Hinweise. In Petrus 2, Vers 9 spricht der Apostel, dass wir eine königliche Priesterschaft sind. In Römer 5, Vers 17 spricht Paulus davon, dass wir als Christen dazu berufen sind, im Leben zu herrschen. Matthäus 19, 28 sagt Jesus zu seinen Jüngern, die damals einfach gesellschaftlich Nobodies waren, die eher so das zu den unteren 100.000 als zu den oberen 10.000 gehörten. Er sagt seinen Jüngern, dann werdet ihr ebenfalls auf 12 Thronen sitzen. Er sagt ihnen, ihr seid kleine Könige. Ich will euch dahin bringen. Ich habe dieses Ziel mit euch, dass ihr regiert. Deshalb ist das so legitim, auch dass Kirchen, dass Christen, dass Gemeinden, dass sie sich damit beschäftigen. Wie können wir einen guten Einfluss ausüben und woran liegt es, dass wir unseren Einfluss verloren haben? Spannend ist, dass es jetzt in der Kirchengeschichte immer wieder Zeiten gab, Phasen gab, wo der Einfluss der Kirche sehr stark war und sich sehr stark entfaltet hat. Die ersten Jahrhunderte, die Urkirche, innerhalb von einer Reihe von Jahrzehnten, aber nicht vielen Jahrzehnten, war der Einfluss der Kirche so stark geworden, dass sich der Kaiser hat taufen lassen, Konstantin, der römische Kaiser. Immer wieder in der Kirchengeschichte gab es Zeiten, wo die Kirche einen maßgeblichen Einfluss entfaltet hat. Die Reformation ist auch so ein Beispiel, das hat mich mal fasziniert, im letzten Jahr, da habe ich ein bisschen gelesen, dass wirklich so in dem Zenit der Reformationsbewegung Martin Luther so einen Einfluss hatte, dass selbst die mächtigsten Leute im Staat Deutschland vor ihm gezittert haben. Er hat einem Fürstbischof Albrecht von Mainz aus der Wartburg, das heißt aus der Schutzhaft, hat er ihm ein Briefchen geschickt und hat gesagt, wenn du nicht aufhörst mit dem Ablasshandeln, werde ich ein Buch gegen dich schreiben. Ich habe es schon hier liegen. Und von dem zweitmächtigsten Mann im Staat kam sofort eine formvollendete Entschuldigung an Luther. Und er hat seine Maßnahmen zurückgenommen. Also äußerst beeindruckend, dass es immer wieder Zeiten gab, wo einzelne Menschen, die aus der Kirche kamen oder die Kirche insgesamt, die christliche Kirche, einen starken Einfluss ausgeübt hat. Ist immer wieder auch in der Kirchengeschichte ein Thema, Macht der Kirche, Macht des Staates, das Verhältnis. Wir haben hier noch in der Breite in unserem Land die Kirchensteuer. Das ist eigentlich noch so ein Überbleibsel aus dieser Zeit, wo politische Macht und kirchliche Macht, kirchlicher Einfluss sehr stark verschränkt war. Ja, also solche Gegenbewegungen sind interessant. Ich will euch ganz bisschen was erzählen von einer so einer Gegenbewegung. Und zwar diese sehr verpixelten drei Herrschaften. Also das sind in der Mitte Duncan Campbell, ein schottischer Prediger, der vor gar nicht so langer Zeit, vor 70 Jahren, eben in Schottland gewirkt hat. Und links und rechts von ihm, das sind eigentlich noch die einflussreicheren Königinnen. Das sind Peggy und Christine Smith. 1948/49 gab es in England, sehr blass heute die Engländer, genau, da oben im Norden, okay, das ist also vollkommen nutzlos, dieses Bild, ja. Also, wenn ihr mal eine Englandkarte seht, links oben, da sind Inseln und ganz links oben ist die Isle of Lewis. Da gab es einen also bemerkenswerten Umschwung, dass innerhalb von wenigen Wochen dort in dieser Region die Kirchen auf einmal einen massiven Einfluss entfaltet haben auf die Gesellschaft, der, wie mir berichtet wurde, bis heute messbar ist. Zum Beispiel das Gebot der Sonntagsheiligung, das wird auf dieser Isle of Lewis in den Hebriden, die sind da sehr streng, dass eine Fähre am Sonntag übersetzt auf diese Inseln, das ist erst vor wenigen Jahren gegen erbitterten Widerstand durchgesetzt worden. Also man merkt, da gibt es so eine Enklave, denen sind die Gebote Gottes sehr wichtig. Und das hängt mit dem zusammen, was in wenigen Monaten sich dort ereignet hat. Ich werde euch nachher ein wenig davon erzählen. Vorher aber wollen wir uns noch ein wenig mit König David beschäftigen. David ist natürlich ein Modell für Leiterschaft, eben der Modellkönig. Wir haben aber auch festgestellt, er ist eine ganz schön zwiespältige Figur. Ich habe mal zusammengezählt, also wir haben in den vergangenen Wochen etwa 78 Kapitel der Bibel durchgearbeitet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Genau, wir haben diese Figur David studiert, wir haben seine Psalmen gelesen und wir haben festgestellt, er ist so auch eine schillernde Figur mit ganz schön heftigen Abgründen, aber auch mit ganz lichten Momenten. Heute also, vorläufig ein letztes Mal, betrachten wir David, und zwar in dem Kapitel 2. Samuel 24. Das schauen wir mal uns an, weil wir hier einiges darüber lernen können, wie die Regierung auch des Davids Sohnes Jesus, wie das Königtum des Davids Sohnes Jesus, das Reich Gottes, wie es dann in den Evangelien heißt, wo es ansetzt, wie und warum es sich ausbreitet. Wir können aus diesem alttestamentlichen Kapitel etwas Entscheidendes lernen, gerade auch darüber, wie das sogenannte Reich Gottes funktioniert. Die Kirche ist eine Ausdrucksform vom Reich Gottes. Dass wir als einzelne Christen sind, ist ein Ausdruck des Reiches Gottes, soll ein Ausdruck des Reiches Gottes sein. Und wir erfahren in diesem Kapitel etwas Entscheidendes darüber, wie das funktioniert. Ich habe euch da so einen Pfeil hingemalt, weil David im Laufe dieses Kapitels an einen bestimmten Ort geführt wird. Er wird an einen ganz konkreten Ort geführt von Gott. Und parallel dazu macht David einen bestimmten inneren Wandel durch. Er begibt sich an einen inneren Ort. Da steckt eine Bewegung seines Charakters in diesem Kapitel drin. Also zwei parallele Bewegungen. Ein konkreter Ort, der heute noch zu finden ist, und einen Veränderungsprozess, den David durchmacht mit vielen Erschütterungen. Dieser Ort, den können wir immer noch aufsuchen heute, aber er ist eigentlich nicht mehr so bedeutungsvoll für uns. Aber diese innere Wandlung, die ist, würde ich sogar sagen, kriegsentscheidend für uns. Wir finden in diesem inneren Wandel, in diesem Perspektivwechsel, der in diesem Kapitel vergraben ist, wir finden da wirklich einen Schlüssel, wenn man so will, ein Zepter des Reiches Gottes. Also, stürzen wir uns rein. 1. Samuel 24, ich habe es ein wenig gekürzt, sodass wir diesen wesentlichen Erzählfaden gut uns jetzt merken können. An ein paar Stellen werde ich einfach noch erzählend ergänzen. Der Herr wurde noch einmal zornig auf die Israeliten. Darum verleitete er David dazu, sie ins Unglück zu stürzen. Er brachte den König auf den Gedanken, eine Volkszählung durchzuführen. David befahl Joab, seinem obersten Heerführer, reise durch alle Stammesgebiete Israels, von Dan im Norden bis Beersheba im Süden und zähl alle wehrfähigen Männer. Ich möchte wissen, wie viele es sind. So reisten sie durch das ganze Land und kehrten nach 9 Monaten und 20 Tagen, ziemlich genau die Zeit einer Schwangerschaft nebenbei bemerkt, nach 9 Monaten und 20 Tagen wieder nach Jerusalem zurück. Dort legte Joab dem König das Ergebnis vor. In Israel gab es 800.000 wehrfähige Männer, dazu kamen 500.000 aus dem Stamm Juda. Doch nun bereute David, was er getan hatte. Er betete zum Herrn: Meine Schuld ist groß. Bitte, Herr, vergib mir. Wie dumm bin ich gewesen? Da ließ der Herr in Israel die Pest ausbrechen. Sie begann noch am selben Morgen und wütete 3 Tage lang. In ganz Israel von Dan bis Norden, im Norden bis Beersheba im Süden, kamen 70.000 Menschen dabei um. Doch als der Engel, der die Strafe Gottes ausführte, vor Jerusalem stand und schon die Hand zum vernichtenden Schlag erhoben hatte, da hatte der Herr Mitleid mit den Menschen in ihrem Elend und er befahl: Genug damit, hör auf, das Volk zu töten. Der Engel des Herrn stand gerade auf dem Dreschplatz des Jebusiters Arauna. Als David den Engel sah, rief er zum Herrn: Ich allein habe gesündigt und einen schweren Fehler begangen, aber das Volk, meine Herde, trifft keine Schuld. Darum bestrafe nur mich und meine Verwandten. Am selben Tag kam der Prophet Gad zu David und forderte ihn auf: Geh zum Dreschplatz des Jebusiters Arauna und bau dort einen Altar für den Herrn. David machte sich auf den Weg, um den Befehl auszuführen, den der Herr ihm durch Gad gegeben hatte. Er baute dort einen Altar für den Herrn und brachte auf ihm Brand- und Friedensopfer dar. Der Herr erhörte Davids Gebet und machte der Pest in Israel ein Ende. Jetzt ein Sprung zu der parallelen Geschichte im 1. Chronikbuch. Genau denselben Bericht mit etwas anderen Schwerpunkten finden wir in 1. Chronik 21. Und dort schließt genau derselbe Bericht mit folgenden Worten ab. Darum fasste David einen Entschluss. Auf dem Dreschplatz, wo Gott ihm geantwortet hatte, sollten einmal der Tempel Gottes des Herrn und der Brandopferaltar für Israel stehen. Ich spreche nochmal ein Gebet. Herr, wir danken dir für diesen Bericht, für diese Momentaufnahme von dem, was in einigen Monaten und am Ende in Stunden und Tagen in Israel passiert ist. Herr, es ist 3000 Jahre her. Wir beten, dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Herr, diese Bewegung von König David, diese Bewegung seines Lebens, diese Bewegung, die seiner ganzen Herrschaft trotz seiner vielen Fehler zur Ausbreitung geholfen hat und zur Stabilität. Ich bete, dass wir diese Bewegung nachvollziehen können und verstehen, was das für uns heißt. Wir beten, Geist Gottes, dass du übersetzt in unsere Lebenssituation hineinsprichst. Amen. Fangen wir mit dem konkreten Ort an. Es gibt ein Dort, ein Kreuzchen, was Gott bzw. der Engel, der da auf einmal auftaucht, was da eine Rolle spielt. Und dieser Ort, den kann man heute noch besuchen, den gibt es natürlich nach wie vor. Das ist die Westmauer bzw. die Klagemauer in Jerusalem, wo ich vor einigen Monaten sein durfte. Genau, hat mich magisch angezogen, dieser Ort. 6-mal war ich da bei meiner ersten Reise, bei meiner zweiten war ich nochmal 2-mal da. Diese sogenannte Westmauer, das sind die Grundmauern des Herodianischen Tempels und das markiert heute durch die Jahrtausende genau diesen Ort, den Gott erwählt hatte, um dort für ein Jahrtausend für das Volk Israel Vergebung der Sünde zu regeln. Entschuldigung, ich muss jetzt doch mal, sonst wird das heute sehr lange mit der Predigt. Vielen Dank. Schauen wir mal, welche Seite. Und dann wird es eben kürzer, wenn man es. Ach. Genau, das ist also das dort. Dieser merkwürdige Bericht ist die Gründungsgeschichte, Fachleute sagen die Ätiologie, zur Auffindung des Tempelplatzes. Es geht um einen ganz, ganz bedeutungsvollen Ort. Heute noch suchen diesen Ort täglich Tausende von Menschen auf. Von morgens bis abends bis weit in die Nacht ist da immer ein großes Treiben. Menschen suchen dort Gott. Und für dieses Jahrtausend, 1000 vor Christus bis ungefähr 30 nach Christus, war das der Ort, wo Gott die Sünden seines Volkes vergeben hat, wo er ihnen geholfen hat. Unser Bericht fängt an mit etwas total Alltäglichem und wir fragen uns ein wenig, was denn daran so schlimm war. Also David entscheidet sich, mal sein Volk zu zählen. Das macht er auch nicht zum ersten Mal, es gab schon 2-3 Mal vorher, da gab es so eine Erfassung des Volkes Israel, eine Volkszählung. Das hat nichts zu tun mit Datenschutzgrundverordnung oder sowas, aber David begeht einen Fehler, weil er bestimmte Auflagen übersieht. Gott hatte durch Mose im Gesetzbuch geregelt, es darf sehr wohl die Zahl des Volkes Israel erfasst werden, aber es muss ein gewisses Sühngeld bezahlt werden, es muss ein gewisses Opfer gebracht werden, damit das sozusagen auch vor Gott legitim in Ordnung ist. Ich lese kurz den entscheidenden Vers aus 2. Mose 30. Wenn du die Gesamtzahl der Söhne Israels aufnimmst nach ihren Gemusterten, dann sollen sie bei ihrer Musterung ein jeder dem Herrn ein Lösegeld für sein Leben geben, damit bei ihrer Musterung keine Plage über sie kommt. Also vom Gesetz Gottes her war es klar, es droht eine Plage. Gott hatte das verfügt, wenn ohne die Entrichtung dieses Sühngeldes eine Volkszählung durchgeführt wird. Es ist ein bisschen rätselhaft, warum David dieses Gebot ignoriert hat. Wir kommen gleich noch darauf. Wir hören davon, dass eine Versuchung da eine Rolle spielte. Also, David wusste es dann tatsächlich besser und nachdem er dann die Zahlen vorliegen hat, kommt diese Überführung auf einmal vertikal auf ihn. Man fragt sich ein wenig, warum nicht vorher? Denn schon der ausführende General Joab, der rumgeschickt wurde, um zu zählen, der hatte schon einen Einwand geäußert. Das muss man mal erstmal machen, gegenüber seinem König einen Einwand äußern. Und er hat David gewarnt. Joab hatte David gewarnt. Und wir erfahren, dass er diese Volkszählung nur widerstrebend durchgeführt hat. Und im Chronikbuch heißt es auch, dass er bei den Leviten und beim Stamm Benjamin die Zählung abbrach. Also er hatte Skrupel. Joab hatte Skrupel. David hatte erst keine Skrupel und dann auf einmal, als er dann die Zahlen vorliegen hat, die Daten, bekommt er ein schlechtes Gewissen. Man fragt sich wirklich, wofür doch gleich? Warum bekommt er ein schlechtes Gewissen? Der Mann hatte einiges auf dem Kerbholz. Wir erinnern uns an den Ehebruch mit Bathseba. Da hat er irgendwie kein schlechtes Gewissen gehabt. Er hat den Uriah, den Mann der Bathseba, beseitigen lassen. Wir erfahren viele ziemlich gewalttätige Dinge, die David persönlich angezettelt hat oder verordnet hat. Und wir fragen mich, was ist denn eigentlich so schlimm an einer Erfassung der wehrfähigen Männer? Warum will Gott das eigentlich nicht, dieses Kräftemessen? Es ist letztlich ein Messen der eigenen militärischen Stärke. Es geht um die wehrhaften Männer, die wehrfähigen Männer, die gezählt werden sollen. Ich glaube, es steckt eine wichtige Botschaft für uns darin. Es gibt so Sünden, die sind augenfällig, Übertretungen. Die sehen wir schnell, da zeigen wir sehr schnell mit dem Finger drauf. Und es gibt Sünden, die sehen wir nicht auf den ersten Blick, aber sie sind drastisch, sie sind dramatisch und sie haben massive Folgen. Es gibt Sünden, die haben irgendwie Schnellfolgen. Wenn wir einen Stein über uns in die Luft schmeißen, dann spüren wir sehr wahrscheinlich sehr schnell die Folge. Es gibt Übertretungen, da bekommen wir sehr schnell sozusagen aus dem Leben eine Rückmeldung. Lügen haben kurze Beine, sagt der Volksmund. Wir merken, das fällt uns irgendwann auf die Füße bei bestimmten Sünden. Aber es gibt Sünden, die fallen uns nicht sofort auf die Füße. Und offensichtlich ist diese Volkszählung und das, was dahinter steckt, das Interesse, eine gravierende Fehlhaltung, die Gott nicht bei seinem Volk, nicht bei seinem König, nicht bei seiner Gemeinde, nicht bei seinen Christen, nicht bei der Andreasgemeinde dulden kann. Und wo er sagt, wer diese Linie überschreitet, der muss damit rechnen, dass ihn eine Plage trifft. Und es ist ganz einfach, das Rechnen mit der eigenen Stärke, das Kalkulieren mit den eigenen Ressourcen, die wir verfügbar haben. Unter Absehung von der Ressource, der Kraft, die uns zur Verfügung steht, wenn wir uns von dieser Kraft ergreifen lassen, nämlich der Kraft Gottes. Eckige Klammer auf, wir haben nachher Mitgliederversammlung. Es wird um zwei oder drei Ecken auch um Finanzen gehen, nicht so ganz unmittelbar. Aber mir ist an der Stelle wichtig zu sagen, unsere Finanzkraft, unsere Mitgliederzahl ist nicht die entscheidende Ressource unserer Gemeinde, ist nicht die entscheidende Kraft, Wirkungskraft, Schlagkraft, was auch immer, dieser Gemeinde. Die eigentliche Kraft, die eigentliche Ressource ist da. Wir werden das Abendmahl feiern und unsere eigentliche Stärke liegt darin, dass Christus in unserer Mitte ist, dass wir ihn, wie wir das regelmäßig tun, in Leib und Blut, in Brot und Traubensaft in uns aufnehmen. Das ist unsere eigene Stärke. Und deshalb war es Gott schon im Alten Testament so wichtig, dass nur unter einem bestimmten Vorbehalt die eigene Stärke gemessen wird. Nur unter diesem Vorbehalt, nur mit diesem Lesezeichen, mit dieser Erinnerung. Es muss ein Sühngeld entrichtet werden und das hatte vor allen Dingen eine pädagogische Funktion. Es sollte die Israeliten, die Könige etwas kosten, damit sie daran denken, unser eigentliches Kapital ist uns in der Gegenwart Gottes in unserer Mitte gegeben. Diese Truppenerhebung hat also viel dramatischere Folgen für das Gottesvolk als andere Fehltritte Davids. David wird es bewusst. Er spricht ein erstes Gebet der Umkehr und es kommt keine gute Fee mit drei Wünschen um die Ecke, sondern der Prophet Gad im Auftrag Gottes und sagt, du hättest es wissen können, steht in der Bibel, drei Plagen lege ich dir vor. Das habe ich eben übersprungen. Also als Reaktion auf dieses erste Bußgebet schickt Gott den Propheten Gad und er legt David die Wahl vor, welche Plage es jetzt sein soll. 7 Jahre Hungersnot, 3 Monate für David persönlich in den Händen seiner Feinde und 3 Tage Pest. Kurze Bemerkung nur dazu, das erste kannte David, eine Hungersnot. Wenige Kapitel vorher hören wir davon, eine 3-jährige Hungersnot. Das steckte David noch in den Knochen. In den Händen seiner Feinde zu sein, seinen Feinden ausgeliefert zu sein, so etwas Ähnliches kannte er. Er musste seinen Thron räumen für einige Monate, weil sein Sohn Absalom nach der Krone griff, weil er revoltierte. 3 Tage Pest kannte er nicht. Und so entschließt sich David für diese kürzeste Strafe. Und er sagt auch als Begründung, es geht ihm, er legt es offen, es geht ihm tatsächlich um seine Haut. David sagt, er möchte lieber in die Hände Gottes fallen, lieber einer unmittelbaren Strafe Gottes ausgesetzt sein, als in die Hände von Menschen fallen. Die gewählte Plage kommt, nämlich eine Pest, fordert 70.000 Opfer. Und jetzt ist in dem Kapitel ganz interessant, dieses irdische Geschehen einer Pestepidemie wird im Himmel durch einen Engel repräsentiert. Also das, was auf der Erde geschieht, das stellt sich in der unsichtbaren Welt so zwischen Himmel und Erde in Gestalt eines Gerichtsengels dar, mit einem gezückten Schwert, der umhergeht und sozusagen mit seinem Schwert die Pest auslöst. Zuerst scheint die Rechnung für David persönlich aufzugehen. Die Pest grassiert für 2, 2,5 Tage in ganz Israel. Aber dann steht der Engel des Gerichts mit gezücktem Schwert vor der Stadt Jerusalem. Und dann passiert etwas sehr Bemerkenswertes. David sieht diesen Engel vor seiner Stadt über einem bestimmten Ort und er betet: Ich allein habe gesündigt und einen schweren Fehler begangen, aber das Volk, meine Herde, trifft keine Schuld. Darum bestrafe nun mich und meine Verwandten. David stellt sich schützend vor seine Stadt, vor sein Volk. Und er sagt, mich soll dieser Gerichtsengel treffen, mich soll die Pest strafen, ich bin der eigentlich Schuldige. Und mein Volk, meine Stadt soll verschont werden. In diesem Moment steht der Himmel still. Gott weist den Engel sofort an, sein Schwert in die Scheide zu stecken. Der Engel schickt Gad ein zweites Mal zu David und weist ihn durch das Prophetenwort an, seinen Standort, die Tenne des Jebusiters Arauna, aufzusuchen, dort einen Altar zu errichten und ein Brandopfer zu bringen. Gucken wir uns wieder mal diesen Ort an, in einer Darstellung. Genau. Also wir sehen links oben im Hintergrund eine Darstellung der Davidsstadt, der Stadt Jerusalem. Und sie reichte nicht ganz bis auf einen Gipfel. Also sie war an einen Hang gebaut. Und auf diesem Gipfel, da war dieser Dreschplatz von einem Jebusiter namens Arauna. Und jemand hat sich das so dargestellt, das ist viel Spekulation, Möglichkeit für Spekulation offen, aber dass David eben oben auf der Kuppe dieses Berges steht, opfert und der Engel mit seinem Schwert, er steht noch da. David folgt also der Anweisung, er kauft diesem Arauna den Grund und Boden ab und er bringt ein Opfer und nachdem der Himmel stillstand, kommt auf einmal Bewegung in den Himmel. David platziert seine Opfergaben und Feuer fällt vom Himmel und verzehrt diese Opfergabe. Die Plage ist gestoppt, weiterer Schaden ist abgewendet. Und David beschließt dann, dieses Grundstück als Bauplatz für den Tempel zu reservieren. Mir ist dazu noch eingefallen, gar nicht so weit weg von hier, Bonn-Bad Godesberg, gibt es eine Kapelle, die St. Sebastianus-Kapelle. Und dort das Schild, bis hierher ging die Pest im Jahr 1666. Also ein ähnliches Ereignis, nicht so lange her, von einer Pestepidemie und wo auch festgestellt wurde, hier an diesem Ort hat die Plage aufgehört und dort haben Menschen, die an Gott gläubig waren, eine Kapelle errichtet, damit an diesem Ort zu Gott gebetet wird und Gott gedankt wird dafür. Gott hat David an diesen unglaublich bedeutungsvollen Ort der Pestbeseitigung geführt, an dem über 1000 Jahre lang die Pest der Sünde Israels abgewendet werden sollte. Jetzt schauen wir uns noch einmal kurz den inneren Weg an. Wir haben den äußeren Weg jetzt verfolgt, jetzt schauen wir uns den inneren Weg an und darüber verrät der erste Vers etwas. Es ist total anstößig und rätselhaft, aber es ist auf der anderen Seite total interessant, das mal wahrzunehmen, was da innerlich eigentlich passiert. Es heißt, der Herr wurde auf einmal zornig oder noch einmal zornig auf die Israeliten. Man fragt sich, wenn er zornig wird auf die Israeliten, müsste er die Israeliten strafen, also das Volk? Frage 1. Frage 2. Wir werden total im Nebel stehen gelassen über die Frage, was eigentlich vorgefallen war, was das Vergehen der Israeliten war. Jetzt wird's richtig rätselhaft. Darum verleitete Gott David dazu, sie ins Unglück zu stürzen. Gott verleitet David, das Volk ins Unglück zu stürzen. absolut anstößig und rätselhaft. Schon im Chronikbuch hat man sich gewunden. Dem Chronisten lag mit großer Sicherheit dieses Kapitel vor. Und er fügt an der Stelle Satan ein. Satan verführte David, das Volk zu zählen. Und dann kam David auf diesen Gedanken einer Volkszählung. Muss mal gucken. Jetzt Seite 9 verschwunden. Hat jemand Seite 9 gesehen? Das ist egal. Dann machen wir es einfach so. In dem Nachdenken darüber, also was irgendwie klar ist, was feststeht, ist, Gott kann offensichtlich das Volk Israel, er kann es nicht bestrafen, weil David zwischen Gott auf der einen und dem Volk auf der anderen Seite steht. David scheint sich dessen nicht richtig bewusst gewesen zu sein. Gott sah das Volk, sah die Sünde des Volkes und Gott wusste, ich kann an David vorbei nicht das Volk strafen, sondern wenn ich das Volk strafen will, dann muss erst der David Mist bauen. Wenn der David Mist gebaut hat, dann kann ich erst das Volk strafen. Es ist immer noch sehr anstößig, aber ich lade euch mal ein, das euch auf der Zunge zergehen zu lassen, was für einen Einfluss ein einzelner Mensch, der vor Gott steht, haben kann. Gott kann das Volk nicht strafen an seinem Messias, an David vorbei. Und erst als David eine Übertretung sich hat zu Schulden kommen lassen, dann ergeht das Gericht Gottes. Wenn wir jetzt weitergehen, dieser innere Weg, David erkennt seine eigene Schuld und der Gerichtsengel steht in dem Moment still, wo David sich ihm in den Weg stellt und sagt, die Strafe soll lieber mich treffen, nach meinem Vergehen, nach der Volkszählung, als das Volk. Gott kann einem einzelnen Menschen, der vor ihm steht, einen gewaltigen Einfluss geben. Er kann es nicht nur, er macht es. Er macht es. Er gibt einem einzelnen Menschen Einfluss über das ganze Volk. Gott kann das Volk nicht strafen an seinem Messias vorbei. Genau, der innere Weg, sieht man noch schlechter? Genau, David wird dem sündigen Volk gleichgestellt. Der Messias wird dem sündigen Volk gleichgestellt. Ja? Wenn wir an den Davidssohn Jesus denken, klingelt da sofort was bei uns. Jesus wird den Menschen gleich. Jesus wird, heißt es im Korintherbrief, zur Sünde gemacht. David, dem offensichtlich alle Vergehen vergeben waren, was ja nicht eben wenige Vergehen waren, er lässt sich eine Verfehlung zu Schulde kommen und wird damit dem Volk gleichgestellt als Sünder. David erkennt seine Schuld, der zweite Schritt, und dann David opfert sich für sein Volk. Er stellt sich dem Gericht in den Weg. Die entscheidende Bewegung, innere Bewegung, die wir hier sehen, ist, David fängt an, als Priester zu handeln. Zu Beginn des Kapitels ist David aufgerichtet und fixiert auf sein Volk. Er sucht seine Stärke in seinem Volk. Er rechnet mit seinem Volk. Am Ende des Kapitels hat David seine Orientierung geändert. Das Volk steht hinter ihm, das Volk ist schutzlos, ist hilflos, braucht Schutz. Er stellt sich vor das Volk und er ist auf Gott ausgerichtet. Und die Position, die er dabei einnimmt, ist, dass er als Priester handelt. Er wechselt die Ebene. Am Anfang ist David ganz in der Horizontalen. Ich und mein Volk und ich, wie stark bin ich eigentlich? Am Ende dieses Kapitels ist David in einer vertikalen Orientierung. Da gibt es eine Bedrohung, ein Gericht und ich stelle mich Gott in den Weg, um mein Volk, mein schwaches und hilfloses Volk zu schützen. Das ist dieser innere Schwenk, den David vollzieht. Ausrichtung auf sein Volk, die Stärke im eigenen Volk suchen, dann erkennt er, mein Volk ist schutzlos, mein Volk braucht Hilfe, ich bin selber schuldig geworden und er stellt sich vor Gott. Er ist bereit, die Folgen seiner Schuld zu tragen und er will sein Volk schützen. Ich möchte euch jetzt kurz ein paar bemerkenswerte Sachen aus dieser Bewegung erzählen. Von vor 70 Jahren, ziemlich genau. Faszinierend ist bei dieser Bewegung, dass eine relativ kleine Gruppe von Christen anfing, die eigene Schuld zu sehen. Es gab kleine Gebetsversammlungen, relativ kleine, 20, 30, 40 Leute. Und in diesen Zusammenkünften erlebten die Menschen eine massive Überführung ihrer eigenen Schuld. Sie erkannten ihre eigene Schuld, ihre eigenen Defizite. Die frommen Leute, die regelmäßig in die Bibelstunden kamen damals, die wenigen, die noch übrig geblieben waren, sie hörten auf zu schimpfen über das Elend der Welt und die böse junge Generation und den Verfall der Sitten. Vor Gott kamen sie zu der Einsicht, ich habe eine Baustelle, wir haben Baustellen. Sie kamen zu der Einsicht, die Entwicklung in unserer Gesellschaft ist nur das Echo unseres eigenen Verfalls, unserer eigenen Sünden. Sie sahen nicht mehr auf ihre Gesellschaft und fragten sich nicht mehr, wie kann ich Einfluss üben auf diese Gesellschaft? Wie kann ich meinen Einfluss steigern auf diese Gesellschaft? Sie haben sich vor Gott gestellt und sie haben ihre eigenen Defizite, ihr eigenes Versagen, ihre eigene Lieblosigkeit, ihre eigene Schuld erkannt. Und es ging ihnen durch. Es sind viele Tränen vergossen worden in diesen Gebetszusammenkünften. Und was dann passiert, das ist äußerst bemerkenswert. Manchmal wenige Minuten, wenige Stunden, nachdem in kleinen Gebetszusammenkünften das passiert ist, haben in den Ortschaften, in den Dörfern die Menschen vertikal, ohne dass es ihnen jemand gesagt hat, drei Dinge erkannt. Spontan. Erstens, es gibt einen Gott. Zweitens, ich kann vor ihm nicht bestehen. Und drittens hatten sie die Frage auf dem Herzen, wer kann mir helfen? Also mehrmals ist es in dieser Bewegung vorgekommen, nachdem die frommen Leute in ihren Gemeinden manchmal stundenlang geweint und gebetet haben, dann wollten sie gehen, standen an der Tür und es standen hunderte von Menschen da, die sie gefragt haben, was müssen wir tun, um mit Gott ins Reine zu kommen? Es ist gut dokumentiert. Ich lade euch ein, das zu recherchieren, wenn euch das interessiert. Es gibt Tonbandaufzeichnungen, die sind digitalisiert, die findet man im Internet über Duncan Campbell, über diese Bewegung. Und etwas Typisches für die Bewegung ist immer wieder gewesen, die Frommen, die Leute, die Gott kannten. Sie haben aufgehört, über ihren Einfluss nachzudenken auf die Gesellschaft oder auch zu schimpfen über die schlimmen Entwicklungen in der Gesellschaft. Sie haben entdeckt, was mit uns los ist, ist der Ursprung von dem, was in der Gesellschaft los ist. Ich weiß nicht, ob euch der Gedanke immer wieder kommt, die schlimme Gesellschaft, die böse Gesellschaft, der Verfall der Moral, der Verfall der Sitten, das sickert in die Gemeinde rein. Dieses Kapitel verrät uns, es ist andersherum. Aus dem Abfall, aus der Gottlosigkeit, aus falscher Duldung von Fehlhaltung sickert die Unreinheit aus der Gemeinde in die Welt, in die Gesellschaft. Ich weiß, es ist wirklich ein neuer Gedanke und ich weiß, es ist sehr konfrontierend. Aber ich bitte euch, nehmt das mal mit. Und ich finde es so spannend. Wir haben uns jetzt lange mit König David beschäftigt. Wir haben oft manches Mal gedacht, was hat der nur für Baustellen, dieser Mann? Aber David, das können wir an vielen Psalmen lesen, er hatte Erkenntnis immer wieder über seine eigene Schuld und hat sich darunter gebeugt. Und wir erinnern uns, er hat das Priestergewand angezogen, als er nach Jerusalem einzog. Er wusste, das Entscheidende ist die vertikale Achse. Er wusste, wenn ich vor Gott gereinigt dastehe, dann wird Gott meine Herrschaft bestätigen und stabilisieren. Wie können wir Einfluss gewinnen? Dadurch, dass wir erstmal aufhören, über unseren Einfluss und über unsere Möglichkeiten nachzudenken und unser Potenzial zu zählen, unsere Mitglieder oder unsere Finanzen, sondern dadurch, dass wir auch diesen Schwenk vollziehen, dass wir erstmal das Königsgewand ablegen und erstmal diese Frage, wie herrschen wir, wie üben wir Einfluss, hinter uns lassen und das Priestergewand anziehen und sagen, ich brauche Vergebung für meine Sünden. Ich will mich konfrontieren lassen von meinen Fehlhaltungen. Und dann wird Gott hinter unserem Rücken die Schleusen öffnen. Davon bin ich fest überzeugt. Wir gehen jetzt zum Abendmahl über und zum Abendmahl gehört diese Besinnung. Wo bin ich schuldig geworden? Das ist so eine gute Übung. Wir nehmen Christus, unseren Messias, im Abendmahl in uns auf. Und dazu gehört einfach dazu oder zum Vorfeld gehört dazu, dass wir uns Gott hinhalten und über unser eigenes Versagen nachdenken. Dazu zwei Fragen. Welche Plagen in der Gesellschaft ärgern dich? Es hat immer mit dir zu tun. Wenn du dich über irgendetwas ärgerst, es ist ein Echo, es ist eine Resonanz von etwas, was in deinem Herzen los ist. Deshalb die zweite Frage, wo bist du selbst schuldhaft verstrickt in das, was dich in der Gesellschaft oder am anderen ärgert? Und drittens, kalkulierst du noch mit eigener Stärke? Wir werden still vor Gott. Gott, wir danken dir für diese wunderbaren lichten Momente im Leben von David, wo er auf einmal erkannte, ich bin der Mann, ich bin schuldig geworden. Herr, ich bete um deine Geduld und um dein Erbarmen mit uns. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für unsere Schuld. Herr, wir sehen so schnell die Fehler im anderen. Wir regen uns so schnell auf. Wir ärgern uns sehr leicht. Jesus, ich bete, dass du uns die Augen öffnest und uns heilsam erschütterst über unseren eigenen Zustand. Ja, Herr, du willst kommen mit deinem Reich. Du hast ganz viele Gaben und viel Heilung. Aber Herr, wir müssen zuvor erstmal gründlich einsehen und eingestehen, wie sehr wir Heilung und Hilfe brauchen, wir selbst. Beten, dass du uns da tiefer führst, in eine tiefere Einsicht unserer eigenen Gebrochenheit, in eine tiefere Einsicht darin, wie sehr wir dich als unseren Erlöser, als unseren Retter brauchen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So spreche ich euch zu für eure bekannten und erkannten Sünden. Dir sind deine Sünden vergeben. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Wir beten miteinander, wie Christus selbst uns gelehrt hat.